Ein herzliches Willkommen zu der neuen Riftbonders-Infolge. Es geht natürlich wieder, es ist wieder ein bisschen Zeit vergangen, es geht um neue Sachen. Ich habe Leon wieder dabei und wir gucken einfach mal, wie die letzten zwei Wochen gelaufen sind. Ein herzliches Willkommen natürlich an dich, Leon. Freut mich, dass du wieder da bist.
Schön, dass du wieder da sein darf. Fühlt sich langsam an wie zu Hause.
So soll es natürlich auch sein. Es sind jetzt knapp zwei Wochen her, seit dem letzten Podcast. Wir haben kurz Barcelona erwähnt gehabt. Das war ja ein großes Event. Auf einmal hat ein Ohren gewonnen, einen Contender zu kennen. Da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Wir haben dann jetzt gerade zu Ende Singapur, da sprechen wir ein bisschen drüber. Es ist eine neue Website bzw. ein neues Organ-Display angekündigt worden. Der Korea wird bald gelauncht, der Merch-Store kriegt ein kleines Update. Und dann haben wir noch Stuttgart, was ja auch bald ist. Und wir gucken einfach mal ein bisschen drüber. Und so sieht es heute aus in unserem schönen Podcast. So nennen Sie es.
Genau, ein Thema haben wir noch fürs Ende. Das haben wir letzten Podcast nämlich natürlich vergessen. Also natürlich leider vergessen. Unsere schlechteste Entscheidung kommt wieder.
Ja,
das haben wir versäumt. Das werden wir jetzt quasi leicht verlängert mit den Nachziegen vom letzten Podcast noch mit wieder reinnehmen.
Ja,
das darf
das
natürlich
machen
nicht fehlen.
Das ist unser Hauptsegment in Anführungsstrichen für unser Ende. Aber das gucken wir uns dann später an, das schlechteste Entscheidung. Ja, sagen wir mal so, Barcelona. Wir haben es ja im letzten Podcast ganz kurz nochmal angeschnitten. Zum Ende hin ist es genau fertig geworden. Man hat es nicht glauben können, ein Ohren hat gewonnen. Eine Legend, die ganze Zeit unterm Radar geschwommen ist. Der Man Land hat ein Meta-Read gemacht, sondersgleichen. Der hat die Legend rausgeholt, gegen die Canon Probleme hat. Und Canon ist nur Zweiter geworden. Das Deck to beat, wie es immer so schön heißt. Und mittlerweile haben einige rausgefunden, wie es zu beaten ist, was man machen muss, dass das irgendwie doch gut ist. Und ich muss sagen, mich persönlich freut es ein bisschen, weil ich bin kein Canon-Fan. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, Leon, aber ich bin kein Canon-Fan.
Ich habe noch nicht so viel gegen Canon gespielt, weil ich leider jetzt nach Speyer nicht so viele Events spielen kann. Das geht jetzt bei mir, jetzt fängt das jetzt erst wieder an. So, ab Mittwoch schaffe ich zumindest wieder wöchentlich auf Weeklies zu gehen und meine Skirmishes fangen jetzt auch für mich jetzt in zwei Wochen an. Ich weiß auch noch nicht, ob was ich spiele, ob ich Jace oder ob ich Rengar spiele oder ob ich vielleicht auch wirklich mal so ein dreckiger Canon-Abuser werde. Ich selbst halt auch nicht viel von dem Deck. Ich bin kein Fan von Chaos als Domain generell und ich bin kein Fan von diesen Miracle-Turns, von diesen super langen Turns, die sich einfach sehr, sehr lange ziehen und einfach sehr ressourceneffizient sind. Aber wir sehen ja nach wie vor, Canon hat immer noch über 10-11% Playrate, aber Canon gewinnt nicht. Das ist jetzt wieder ein Event mit Barcelona vor zu Ende gegangen, wo Canon wieder mal das Finale verloren hat. Und zwar wieder mit einem Deck, was gut ist, wieder gegen ein Deck verloren, was genau darauf gebaut wurde, dieses eine Deck Canon zu besiegen. Und da sieht man halt, dass das Deck nicht unbesiegbar ist, sondern dass es halt durchaus Schwachpunkte hat. Und das sieht man, wenn man sich so die Top, ich bin jetzt gerade mal kurz bei den Top 8 von Barcelona drin, man sieht halt eine Menge Decks, die einfach sehr, sehr gut gegen Canon sein sollten. Die Meister Yis verstehe ich nicht, weil ich glaube, die sind nicht gut gegen Canon, aber alles andere mit Azir, mit Canon, mit Ohren, Akali, Irelia, Fiora vor allem. Fiora ist so aktuell so mein Deck, was ich super spannend finde. Sind einfach Deck-Archetypes, die extrem gut gegen Canon funktionieren, denke ich, weil sie einfach stärkere, größere Units haben.
Du bist aber, glaube ich, gerade in Singapur drin mit den Top 8.
Habe ich den falschen Top offen?
Ja,
nö, ich habe Barcelona offen. Ja, gut, Fiora war jetzt gerade Rang 12, aber der war ja trotzdem jetzt gerade für mich
Okay.
Nennbar. Ja, das hast du Top 16 mir angeschaut, weil FIFA Top 8 nicht so unterschiedlich. Es waren da nur vier verschiedene Legends. Und das ist halt immer die Hälfte Canon und keinen Canon gewinnt. Und das ist jetzt wirklich das dritte, vierte Event jetzt auch heute zu Ende gegangen, wo man einfach sieht, das Deck ist stark, aber es ist nicht komplett kaputt stark, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, es hat aber
trotzdem eine
sehr hohe Consistency und das macht halt aus, dass du konsistent bist mit dem, was du machst. Das hat man in Barcelona schon gesehen. Einfach die Conversion Rate, die sehr hoch ist, ich meine, die war 20-25%, was sehr viel ausmacht. Und auch jetzt die neueren Events auch immer und immer wieder. Man sieht es auch Skirmishes, überall ist Canon momentan präsent, weil er halt einfach durch Stack Deck, durch Lightning Rush, durch die Ride the Winds early sehr aggressiv sein kann und dennoch im Late Game immer noch sein Switcheroo hat, ich nenne ihn liebevoll Hikarim, seine Karten hat, die einfach sehr stark sind. Und das macht halt aus. worum man spielen muss. Coco Lopez hat ja ein Deck um Baron gespielt gehabt. Dadurch, dass aber jetzt die ganzen Kardoks aufgetaucht sind, ist der wieder ein bisschen aus der Favor gefallen. Das hat man gesehen jetzt, wenn man so ein bisschen den Post-Meta-Report macht. Weil am Anfang haben sehr viele Cannons den Baron gespielt, 5 Punkte, Baron gekloppt und sind mit allen reingelaufen. Jetzt auf einmal sind die Leader Domains, die die countern wollten, aufgetaucht mit Karrox und haben gesagt, alles klar, flash du deinen Baron, ich empower meinen Karrox, ich nehme deinen Baron und spiele den Baron auf meine Seite aus. Und das macht halt schon sehr viel aus, dass man sieht, dass die Decks sich entwickeln. Und das macht es aber auch wieder interessant. Man hat es in Barcelona gesehen, dass sehr viele Gegenkennen ausgelegt waren. Auch The Mainland, der hatte, glaube ich, bis zum Finale hin, hat er jetzt dann insgesamt 5 oder 6 Cannons in seiner Laufbahn.
Der hat sehr viel Glück gehabt, auf jeden Fall, ja.
Der hat viel Glück gehabt. Ich denke, dass er gegen andere Matchups viel schwerer gehabt hätte. Master Yi ist immer noch oben mit dabei, egal wo man guckt. Es ist halt einfach ein starkes Staple. Aber was will man machen in der Geschichte? Und ich denke, es wird weiterhin so bleiben. Also Cannon wird immer noch, solange es Rider Win, solange es Fizz gibt, wird der sehr, sehr stark bleiben. Weil er sucht sich das Deck, sucht sich die Karten raus, die er hat. In Nova kann er mit Cannon was blowen, float sich wieder sein Rider Win, wie man es gesehen hat. Und dann macht er einfach weiter. Und das ist halt schon sehr, sehr stark.
Und das von einer Geschwindigkeit, die einfach sehr angsteinflößend ist, ja.
Ja, durch die Seals, die er im Early ausspielt, verliert er auch gar nicht so viel. Weil der kann im Early seine Steals spielen, danach kann er sein Ride the Wind umsonst spielen und er rampt trotzdem weiterhin Turn für Turn, dass er mehr und mehr spielen kann. Und das macht ihn schon sehr, sehr stark.
Ja, und ich habe jetzt gerade noch kurz mal Winrates von Basser aufgemacht. Wir haben in Summe 1700 Matches mit Ken gespielt in Barcelona, nur im Qualifier, also nur im AQ selber. Und da hat Ken eine Winrate von 58%, die höchste über die ganze Meta verteilt. Also es ist halt nicht nur ein Trend, es ist halt durchaus auch mit das stärkste Deck, aber es ist halt auch anfällig gegen halt 2, 3 Decktypen und das sind einmal die Decktypen, gegen die dann das Deck anfällt, in Top 8 zu strugglen. Oder vielleicht hat es vorher, wie auch immer, aber es ist halt einfach das, wie du schon sagtest, das Deck to beat, aber mittlerweile kommen immer mehr neue Möglichkeiten, dieses Deck zu bieten und ich glaube, das ist auch wirklich ein sehr, sehr schöner Meta-Read und sehr, 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 sehr gesund für die aktuelle Meta. Finde ich persönlich, für mich.
Das finde ich auch gut. Ich würde mir halt wünschen, dass es ein Stückchen schwächer wäre, weil 58% ist schon eigentlich zu hoch. Ich würde gerne Decks maximal so auf 54-55% sehen, dass es dann einfach ein healthy Game State ist. Nur 58% heißt, 2/3 der Matches in Anführungsstrichen gewinnen kennen. Und das ist schon sehr, sehr stark.
Und zwar jeder kennen, egal wer, doof gesagt.
Ja, und das ist halt schon einiges, wo man halt wirklich aufpassen muss. Aber ja, was soll man zu Barcelona sagen? Es war interessant. Nasus hat auch überrascht in Barcelona. Der ist unter den Top 16, glaube ich, sogar gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was ich auch sehr, sehr schön fand. Aber ich denke, er wird nicht so meta-relevant sein. Jetzt kann ich einen kleinen Schwenk machen, weil du hast gesagt, du hast die letzte Zeit nicht so viel gespielt. Bei mir war es so, ich habe die letzten 2 Wochen genau 2-mal Riftbomb gespielt. Einmal habe ich ein Skirmish gespielt und danach eine Nexus Knight. Den Skirmish habe ich gewonnen, die Nexus Knight habe ich auch gewonnen. Beides mit Vex.
Ich wollte gerade sagen, und da kommen wir zurück zu Karrox, ne?
Ja, da schließt sich nämlich der Kreis. Ich habe mit Vex Karrox beide Events gewonnen. Gut, der Skirmish war nicht relativ groß. Ich hatte im ersten Match gleich einen Cannon to beat. Den Cannon habe ich besiegt, auch mit ein bisschen Pro-Luck. Und was soll man sagen? Ich habe es dann geschafft, das zu holen. Die anderen 2 Runden, die noch hinten dran waren, weil es war wirklich ein sehr kleiner Skirmish, war da noch ein Nasus und ein Master Yi. Den Nasus, der konnte eigentlich nichts machen, weil ich habe die Vex down gelegt und danach war die Sprite Queen uninteressant, danach war Accelerate uninteressant und ich konnte mich halt darauf aufbauen, eben alles wegzubouncen, was er spielen will. Und habe dann einen Karrox-Play gemacht, wie er seinen Nasus reinlaufen lassen wollte, indem ich einfach seinen Watcher aus dem Trash ausgespielt habe. Und zwar zu meiner Seite. Hat sich gut angefühlt. Und im letzten Game gegen Master Yi hatte ich auch wieder ein bisschen Luck, weil ich hatte die Katze, die ich empowern kann, liegen und habe die dreimal in drei Turns hintereinander empowern können und wieder disempowern können mit dem Tornado Warrior. Und da war dann aber auch schon ein bisschen so, ja, man hat den Gegner angemerkt, dass er nicht mehr so gut gelaunt war.
Nachvollziehbarerweise, ja.
Ja. Und ja, die nächste Night war dann auch so, es war sehr stark. Ich hatte keine Aurora als Gegner und danach musste ich mir echt keine Sorgen machen, weil dann war ich einfach mit Vex overall zu stark geworden, weil die ganzen Accelerate-Gegner sind mir dann relativ egal. Weil solange die Vex liegt, liegt sie. Und wenn sie nicht getötet werden kann, ist es fast unmöglich. Sei es für den Rengar, sei es für den Lilia, sei es für alle, die die schnell rein wollen. Und da ich so viele Deflect-Units spiele, ist auch sowas wie Diana nicht für mich ein Problem. Weil keiner hat Lust, so viel zu recyceln.
Das,
so.
Das habe ich auch schon gemerkt. Die Removal gegen Vex fühlt sich extrem schlecht an. Vor allem gegen deine, gegen diese blöde kleine Katze.
Ja. Und das tut halt dann umso mehr weh. Und da bin ich halt schon happy drüber. Aber mal der kleine Schwenk von mir. Ja. Gehen wir
kurz,
mal.
Ich habe kurz mal beigeschaut. Der beste Nasus in Barcelona war Platz 80 mit 10-3.
80, okay.
Hm. Aber ich habe es gerade mal angerissen. Ich möchte gerade noch kurz drüber reden. Ich versuche nur gerade kurz die Top, die Liste zu finden. Die beste. Ich habe sie gerade gefunden. Fiora. Fiora ist für mich so ein Deck, was ich aktuell super cool finde. Das ist ein super cooles Midrange-Deck. Ich habe jetzt nur das Gameplay von Singapur gesehen und war so ein bisschen von diesem Deck geflasht, weil es einfach random noch Aurora mitspielt. Ich glaube, das ist gerade falsch hier. Ach, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir auch in Barcelona wieder eine Top 11 Fiora gehabt und ich finde diese Legend einfach so interessant, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, wenn ich die Legend gesehen habe damals, habe ich keine Ahnung gehabt, was diese Deck überhaupt machen könnte. Und es funktioniert aktuell einfach sehr cool, so mit Rengar, mit Zed, das sind einfach, und auch jetzt Poppy Sideboard Deck habe ich heute gesehen. Das Deck ist einfach sehr vielseitig und auch wieder sehr stark gegen Canon und deswegen funktioniert es aktuell auch wieder.
Ja, und mir gefällt das Deck auch sehr. Ich habe damals als eine der ersten Legends, dem Vex, wie sie rauskam, habe ich Fiora gebaut. Ich habe sie nie gespielt. Ich habe sie dann zweimal hergeliehen zu Typhoon. Schöne Grüße an ihn. Er hat zweimal Ding gewonnen, Nexus Knight gewonnen mit meiner Fiora-Liste. War natürlich ein bisschen mad, weil er mit meinem Deck einfach performt hat und ich nicht. Ja.
Ist das nicht der Klassiker, wenn man anfängt, Decks auszuleihen, dass der das Decklight immer besser zieht, immer besseres Setups hat?
Ja, aber ich mag das neue Set auch. Theoretisch könnte ich es mir wahrscheinlich zusammenbauen, weil ich habe noch einen Bekannten, der hat drei Auroras für mich und drei Elders. Dann könnte ich diese Fiora aus Singapur jetzt bauen, die auch sehr interessant aussieht. Und ja, was soll man sagen, vom Barcelona, wo wir ja Top 16 und alles hatten mit Fiora, geht's denn jetzt zu natürlich Singapur? Das ist gerade zu Ende gegangen. Heißt, wir haben jetzt alles soweit mit wer Top 8 war und so weiter. Day 1, Day 2 ist jetzt alles endlich bekannt. Und was soll man sagen? Es war wieder so 11%, zwischen 11% und 12% an Canons. Dann Irelia, damals der Je. Da hat sich nicht viel geändert. Ich meine, Rengar hat ein bisschen höhere Playrate bekommen. Liegt aber, glaube ich, auch am
Prismatic. Ist fast 6%. Ja,
also Prismatic macht einiges aus. Dann Asia, klar. Leblanc habe ich sehr verwundert. Es war auch, glaube ich, ein Spieler der Blankies ziemlich weit oben.
Ja. Sekunde, der war ja 10-2, genau. 10-2-1 ist der gegangen.
Der war auch einer der 8-0er, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf hatte.
Ja, genau.
Dann Akali, Diana, Rek'Sai, also es ist alles wieder so auch gut gesplittet. Wir sind dann von, sag ich mal, nach Rengar ist alles so von 5 bis, sag ich mal, 3% Range, alles ziemlich drin. Was es auch sehr interessant macht. Was mir overall halt einfach sehr gut gefällt, dass es sehr gesplittet ist. Wir haben auch noch ein paar wenige Origin Legends dabei, wenn ich es immer wieder sehe. Ich glaube, es ist nicht viel, aber es ist
primär eine, oder? Wenige. Wir haben doch nur Meister Yi, oder nicht?
Ich bin gerade nochmal überfliegen. Nein, eine Ari, zwei Annies, vier Teemos, vier MFs, fünf Sets, 10 Kaisers.
Ja, ich war jetzt gerade bei relevanten Platzierungen. Entschuldigung, mein Fehler. Ja.
Es war erstmal Day One. Wie es liebevoll die Hauptspieler immer wieder nennen, der Zootag, der Zoo-Day. Weil du weißt nicht, auf was du treffen wirst. Das ist Combat Random. Du kannst da Gegner treffen, wo du nicht erwartest, dass du auf einmal gegen eine MF Aurora auf einmal gegen spielen musst, wo du nichts irgendwie vorbereitet hast, gefühlt. Weil, wer spielt das noch, denken sich viele. Aber ja, die Leute wollen Spaß haben, was ich auch gut finde. Es geht
ich halt manchmal
nicht nur um die Best-of. Ja, es geht nicht nur immer um die Best-of, was ich auch sehr gut finde. Und
ja, das dann, genau, da haben wir letztens ja schon ein bisschen einmal.
Ja, wir haben drüber geredet, dass dann nicht immer nur die Best-of sein müssen. Ich finde es ja auch schön, dass manche Leute einfach zu dem festhalten, wie es ist. Und man kann am Ende immer noch sagen, ich war die beste Ari, auch wenn ich dafür keine Ding bekommen habe. Ja, aber du warst die einzigste. Andere Geschichte. Und es war natürlich wieder viele dabei. Harukase war mit Akali dabei. Colin Kaiser war mit Akali dabei. Und was soll man sagen? Colin hat es wieder geschafft. Colin Kaiser 8-0 Akali. Der hat wieder gezeigt, die kann performen. Und da muss ich wirklich sagen, das gefällt mir. Genauso Frozen. Frozen war ja die Fiora-Spielerin oder der Fiora-Spieler, der auch wieder sehr gut performt hat. Der hatte schon viel frühere Akkus sehr gut performt. Der hat einen Detonite Raven gespielt. Er war einer der ersten, der ihn gespielt hat, wenn ich es nicht im Kopf hatte. Oder war das jemand anderes?
Das kann ich dir gerade gar nicht mehr sagen, das ist so lange her.
Nee, ich verwechsel das gerade. Das war der Finalist, der Canon-Finalist, der war Detonite Raven-Spieler. Aber Frozen war auch schon jemand, seitdem es Fiora gab, spielt er sie schon. Der spielt sie auch immer mit Aurora. Der war, das ist
genau,
der
er hat
Spieler,
sie auch,
der
ich habe auch
Aurora
schon geschaut. Fiora. Genau, in Barcelona war er auch schon in den Top 50, glaube ich, Top 70 war er auf jeden Fall. Also auch da ist er sehr konstant und das finde ich immer sehr beeindruckend bei so großen Events, wo dann doch die gewisse Menge an Spielern da sind. Jedes Mal, auch selbst wenn es in Anführungsstrichen nur Top 100 ist, das jedes Mal zu schaffen, oder schaffen ja die Pros, die ich jetzt gerade meinen Namen kenne, zumindest irgendwie alle, und ich bin immer absolut geflasht, wie man das schafft, dass man in der Tagesform oder auch einfach schlechte Matchup, schlechte Draw einfach so negieren kann, einfach dadurch, dass man halt so viel besser ist, also viel Erfahrung hat und sie auch den ganzen Tag damit so viel Zeit in dieses Spiel investiert, dass man einfach so konstant so weit oben mitspielen kann, bin ich immer wieder beeindruckt von.
Das ist wirklich schon sehr, sehr stark, wo ich auch den Kopf davor, also den Hut davor ziehe und sage, Respekt an die, vor allem die bleiben auch immer ruhig. Wenn du die anguckst, die sind ruhig, die wissen, was sie machen, sie versuchen halt das Beste draus zu machen. Man hat es jetzt gesehen, wenn man jetzt weitergeht, Two und Finale und so weiter, Pros wissen, wann sie aufgeben müssen. Weil wenn es nichts mehr bringt, bevor ich weitere Sachen, vielleicht Combat-Tricks raushaue und so weiter, scoop ich das Game, gehe in das nächste Game rein. Sachen rauszuzögern bringt teilweise, wenn du unter Time Pressure bist, nicht viel. Außer du willst da, okay, ich versuche einen Draw rauszuholen, weil es gar nichts anderes mehr gibt. Aber ansonsten sind sehr viele, auch Pros, immer wieder dabei, die sagen, okay, ich scoope jetzt, weil es bringt nichts mehr, das Game auszuspielen. Es ist over in der Situation.
Und da so eine Knowledge, so ein Gefühl zu haben, weil das, man, da merkt man halt, dass diese Spieler halt einfach 100 bis 1000 Spiele quasi in diesem Matchup gespielt haben, oder hunderte zumindest, und einfach genau wissen, dass egal, was man jetzt ziehen könnte über 3-Stack-Deck-Kombinationen, das als Kennbeispiel, dass es da einfach kein Out mehr gibt und da einfach Outs zu können oder auch einfach Lines von Gegnern zu kennen und zu sagen, jo, hier ist jetzt der Punkt, ich habe verloren, ich spare mir jetzt 10 Minuten, damit ich entspannt und ohne, dass ich mir jetzt 10 Minuten Konzentration verliere, so gesehen, weil ich mich in das Spiel reinfokusse, ohne dass ich es gewinnen kann. Dass ich einfach mir quasi meine Brain Capacity spare, um Runde 3, Runde 2, Runde 3 entsprechend einfach besser zu spielen und zu gewinnen. Das ist auch einfach so ein Skill, den kannst du halt einfach nur bekommen, wenn du einfach unendlich viel spielst.
Das ist wahr. Und das sieht man auch immer wieder, wenn man dann guckt, währenddessen die Leute sich vorbereiten. Challenger TCG hat das gestreamt gehabt, ich glaube am Freitag. Dass sie sich vorbereiten aufs Regional oder was Donnerstag schon, wo sie dann in ihren Local Store hocken oder einfach gegeneinander spielen und dann werden 2-3 Plays gemacht. Okay, hier gibt es dann kein Out mehr, brauchen wir nicht weiterspielen, wir scoopen ab, probieren es nochmal. Ich würde gerne gucken, was ich jetzt sehe, ob ich eine andere Line sehe oder ob einfach das ganze Gameplay einfach schon gegen diese Legend simfrei ist. Und das haben sie probiert, geübt, gemacht. Was ich sehr, sehr gut finde. Und das in einer Ruhe, wo ich auch wirklich sagen muss, okay, die spielen ernsthaft, aber können über mehrere Stunden so konzentriert bleiben, um zu wissen, was sie machen. Und das muss man einfach können. Ich war auf dem Regional.
Ja,
ich war auf dem Regional, ich kann dir das sagen, wenn du dann am ersten Tag, es sind ja 8 Runden, heißt, du hast vorneweg 8 Stunden plus Overtime. Rechne mal mit 10-11 Stunden, was du voll konzentriert sein musst, theoretisch. Und immer wieder nur ein bisschen Pause zwischendrin hast, dass du die Spiele durchziehst und nicht irgendwann Playfehler reinhaust. Weil wenn diese kommen, dann machst du dich mental selber einfach kaputt. Das ist das große Problem, dass dein Mental stable sein muss in der Situation. Wenn du das nicht schaffst, dass du dich wieder runtercoolst und wieder sagst, okay, ich mach nochmal einen Run, ich versuch's nochmal, dann hast du ein Riesenproblem. Und das sieht man bei einigen Spielern, die dann gute Runs haben, bis die irgendwann mal einen Knackpunkt drin haben, entweder losen sie ein Game oder sonst irgendwas, oder es ist nur 1, 2, 3, dass sie losen, aber durch einen eigenen Missplay. Das crackt dann einfach den eigenen Kopf so sehr,
dass man halt einfach aus diesem Modus, dass ich den Fokus rauskommt, genau.
Ja, und wenn das passiert, dann hat man ein Riesenproblem. Ich kenne auch einige gute Spieler, die genau so Probleme teilweise haben, dass sie den Fokus verlieren, weil sie einen Missplay machen und sich an diesem Missplay so sehr aufhängen, dass sie gar nicht mehr gefokust sind. Und das leidet zu mehr Missplays, zu mehr Problemen, und dann geht das wie so ein Downfall. Dann geht es einfach nur noch bergab, und das darf halt nicht passieren. Da kann ich zum Beispiel wieder sagen, unser Spieler Marc, der hier aus unserer Region kommt, der ist immer kalm, der ist immer ruhig, und sowas muss man einfach sein. Genau zu wissen, was man macht, aber der hat auch schon viel Magic-Erfahrung. Und das merkt man halt einfach.
Genau, das war so ein Unterschied, das anders. Wenn man dann merkt, dass man einfach in so Events nervös wird, ich habe das hier auch. Das Einzige, was hilft, ist einfach mehr und routinierter so Events zu spielen. Und das ist einfach tendenziell einfach Übung. Übung ist alles in dem Fall. Weil es sich dann zu Hause, sich Matchups, sich Videos anzugucken, sich Guides anzugucken, 1000 Stunden online zu spielen, ist geil für das Matchup selbst, aber diese Turniererfahrung kriegst du halt nur auf Turnieren. Und das war halt so auch so mein Speicherproblem. Ich war extrem gut vorbereitet, was Deck-Knowledge und Gameplay angeht, aber ich habe halt einmal meinen Fokus verloren, war einmal frustriert und kam halt nie wieder rein, habe einfach 4 Runden in Folge verloren. Und dann ist so ein Tag halt schnell vorbei und auch sehr schnell sehr frustrierend. Und das einfach nicht, weil ich das Spiel schlecht, weil ich irgendwie schlecht gespielt habe, sondern einfach nur, weil ich meinen Fokus verloren habe und dadurch halt einfach sehr untypische Fehler gemacht hat. Das ist wahrscheinlich allen schon passiert, weil keiner von uns ist ein Profi. Also gehe ich jetzt mal fast von aus, oder zumindest kaum jemand. Und Fehler sind halt menschlich, aber die Mental-Geschichte, die kann man halt üben. Und das ist halt einfach viel Arbeit, aber es ist auch, glaube ich, sehr rewarding, wenn man halt einfach merkt, dass man so ein Ruhepol in so Turnieren ist und dann einfach es enjoyen kann, was passiert und sich nicht in einfach doofe Fehler reinsteigert und sich damit so eine Turniererfahrung einfach kaputt macht.
Das ist wahr. Und das ist auch Sachen, die muss man einfach lernen. Wenn man dann sieht, wer Day 2 geschafft hat in den ganzen jetzt von dem Regional Singapur. Wir hatten eine Mel, eine Lux, eine Annie. Die hat einfach 50% Conversion Rate gehabt, weil es nur 2 mitgemacht haben. Es hat ein Timo geschafft in Day 2, 2 Chins, 2 Pikes, 2 Poppies. Der neue Master Yi haben es 3 Stück geschafft. Nur 3 Nasus, 3 Sivirs, 4 Akalis, wovon wir wissen, dass 2 sehr weit oben waren. Das eine war ja Colin, der 8-0 stand, und dann Gorka, der 7-0-1 stand. Also wir haben 2 sehr, sehr starke Akalis dabei gehabt. Lucian 5, Born 5, 7 Dravens.
Was ich übrigens sehr wenig finde. Es hat mich gewundert, dass Asien generell so wenig Dravens spielt.
Ja.
Weil, wenn man das mit Barcelona vergleicht, ich habe gerade die Zahlen nebeneinander offen.
Ah.
Gut, habe auch zwar nur 9 Dravens geschafft in Day 1, aber wir hatten halt, in Day 2 meine ich, aber wir hatten halt Day 1 irgendwie das Vierfache an der Playerzahl oder sowas.
Das ist
aber wir hatten 48 in Singapur und 90 in Barcelona. Das ist halt schon ein gigantischer Unterschied. Das ist so die eine Legend, die mir aufgefallen ist, dass sie doch in Asien sehr wenig gespielt wird.
Verhältnismäßig,
das, was sie kann.
Ja, das ist wahr, weil sie wahrscheinlich einfach auch einen anderen Playstyle haben in Asien, habe ich das Gefühl. Wir sind halt immer noch dieses typische, ich nenne es mal Melee-Deck, wir wollen halt fighten und darauf, und die Asien spielen doch insgesamt ein bisschen anders. Das sieht man ja auch immer wieder, wenn man diese City-Dinger anguckt. Das ist auch teilweise dann, klar, das sind zwar nur Best of Ones, aber Nasus und so weiter, was da halt einiges um die Wege ist, finde ich immer teilweise ganz anders wie bei uns. Aber das ist ja auch schön, weil dadurch kriegt man eine relativ offene Meta, was ich wieder sehr bevorzuge.
Ja.
Wir hatten dann aber auch noch 8 Fioras. Da war auch davon eine Top 8. 8 Ezreals, 9 Lilias, 11 Diana, Vex und Rek'Sai, also auch sehr gut, 15 Kha'Zix, dann überrascht ein bisschen, weil viele hatten ihn abgeschrieben, aber ich denke, er ist immer noch sehr stark, weil er halt auch die Chaos-Domäne in sich hat.
Ja. Kha'Zix ist halt das Counterdeck zum Midrange, in meinen Augen.
Ja,
dadurch, dass Midrange so ein bisschen die Anti-Cannon-Tech ist, ist das so ein bisschen der Meta-Read, um quasi den Meta-Contender zu countern. Das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich habe zu ja. Kha'Zix.
Das ist genauso wie 19 Leblos. Leblos sind da, um sich die ganzen Auroras zu snacken. Weil ihr spielt den Elder Drake, habe ich kein Problem mit. Ich Mirror Image mir den Elder Drake und habe viel Spaß damit. Weil das machen einige. Es war ja auch eine Leblos sehr weit oben. Ich meine, auch Undefeated war auch eine, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die hat danach in Day 2 gleich in der ersten Runde, glaube ich, gegen Colin Kaiser verloren, witzigerweise.
Ist aber trotzdem noch best off geblieben.
Ja. Dann Chase 20 Stück. Das ist natürlich zu 80% sind das 20 Aurora-Chases, die da rumlaufen.
Ich bin mir auch sehr sicher, ja.
21 Irelias. Gut, es ist Irelias dafür, dass es das weitmeist gespielte Deck ist, nur auf Platz 5. Azir 22 Stück, 23 Rengas, was sehr gut ist, 25 Yis und 58 Cannons. Das sind 26,5%, wenn man es genau nimmt, an Conversion.
Mein Spiel sagt 19,1. Also 19,1% der Spielerschaft war Cannon. So.
Ja. Aber genau, also von den Cannons, die mitgemacht haben, haben 26% geschafft auf Day 2, was halt schon sehr hoch ist, auf die Menge, die mitmacht. Und das ist halt was ich sagen muss, das sieht man halt auch einfach, wie hoch das die Winrate ist und dass das halt schon einfach ein Unterschied ist. Und da muss man halt auch sagen, ich glaube, es müssten ein, zwei Leader-Karten, also Chaos-Domain-Karten weg, dass sich das wieder bessert.
Ich glaube, es wird eine.
Eine, okay.
Fizz,
ja, eine Möglichkeit, aber ich sage auch Ride the Wind ist halt eine sehr große Möglichkeit. Wenn die weg wäre, wird sich das ändern durch die Flow. Weil diese Flow-Geschichte macht halt Karten, die eigentlich nur als One-Time designt worden sind, sehr, sehr stark. Und da muss man halt einfach aufpassen, was man macht.
Ja, aber auch mit Fizz hast du noch halb so viele Wrath of Winds. Also irgendwie sowas in diese Richtung, die einfach ein bisschen Geschwindigkeit, ein bisschen Kontrolle wegnehmen. Aber ich weiß gar nicht, wir haben das nächste Bann-Announcement ja, glaube ich, wieder zu Radiance, wenn ich es richtig habe. Ja, cool, da kurz vor Radiance gibt es wahrscheinlich wieder eine Errata und so eine kleine Bannwelle. Da können wir tendenziell ja vielleicht in der nächsten Folge mal kurz ein bisschen fachsimpeln.
Ja, das können wir gerne machen, dann in der nächsten Folge zu gucken, was wir machen. Natürlich sind wir dann jetzt auch weiter, wenn wir jetzt weiter in Barcelona gehen, die Top 8. War für viele wenig überraschend. Bei manchen Decks, bei manchen sehr überraschend. Wir fangen mal mit denen an, wo jeder gewusst hat oder gedacht hat, dass die in die Top 8 kommen. Master Yi und Kennen. Die machen 6 Stück aus. Vier Kennen, 2 Yis. Muss man nicht mehr dazu sagen. Es sind die 2 stärksten Decks unter anderem momentan. Und auch die wo konsistent sind. Bei Master Yi, wie viele sagen, er ist einfach zu spielen. Du kriegst die 2 Might extra. Was willst du falsch machen? Und Kennen, wie wir es jetzt schon mehrmals gesagt haben, konsistent.
Genau, und dann haben wir 2 unfassbar spannende neue Decks. Wir haben sie gerade beide schon genannt. Wir haben unsere von Frozen, diese Aurora Midrange Elder, wie heißt es? Rift Herald Liste für Fiora halt, die ich einfach sehr, sehr cool fand. Die habe ich, glaube ich, auch live gesehen. Da habe ich dann auch wirklich so gesagt, so. Ich sitze jetzt hier gerade, ich komme gerade vom Festival nach Hause. Ich muss eigentlich wieder weiter aufs nächste Dorffest. Aber die Runde gucke ich mir jetzt noch zu Ende an, weil die war unfassbar schön anzusehen. Guckt euch gerne an, das ist, glaube ich, das Viertelfinale, was da gestreamt wurde. Unfassbar schönes Spiel. Guckt, wenn ihr es noch nicht getan habt, guckt euch die Wiederholung an, das lohnt sich. Und das andere Deck ist der Turniersieger Akali. Ja. Die Akali-Liste, ich hab sie gerade mal offen, ist eher so eine Good Stuff Com Fury-Liste mit Astral Heron, Kaiser, Darius. Ist einfach so eine Good Stuff-Liste, die jetzt wenig mit Akali selbst zu tun hat, aber halt durch den Signature von Akali unfassbar viel Utility bietet.
Und das sehe ich genauso. Es ist halt durch Akalis Legend kannst du 3 Karten in einen Turn drawen, weil mehr macht die Legend dann nicht in der Situation. Die nutzt du nur, um deinen Stellar Corn hin und her zu schieben und deine 3 Karten.
Oder eventuell mit deinem Chosen Champion ein bisschen was wegzuräumen, so 1-2 Units. Das kannst du ja durchaus machen, kannst du 4 Schaden schießen. Aber ich glaube, Akali-Gameplay, was ich on Stream gesehen habe, ich glaube, die Akali wurde nicht einmal empowered, weil dieses 3-1, diese Kosten, die es hat, es war 2-2, ne? Es war 3-1, ist einfach, du verlierst über einen Zug dafür, dass du erstmal keinen Vorteil hast. Das lohnt sich halt nicht.
Das ist auch nicht considered worden in der Situation. Considered ist wirklich nur worden, ich move meinen Stellarcon Herder oder ich move meine Akali, dass ich einfach mehr Damage habe. Und mehr hat er auch nicht gemacht. Und das hat er aber in einer Weise gespielt, der Gorker, wo man wirklich sagen muss, er hat jetzt durch dieses Bracket auch ein bisschen Pech gehabt natürlich, aber er hat gespielt im Viertelfinale, im Halbfinale kennen und im Finale kennen. Er hat drei Cannons hintereinander gefaced und hat alle drei 2-1 besiegt, wo ich wirklich sagen muss, sehr schön und sehr stark gespielt und durch diese Stellarcon-Masche auch sehr konsistent durchgespielt, was mir sehr, sehr gefällt und auch ich wirklich sehr loben muss, dass dieses Deck so funktioniert hat.
Gibt es da Stats zu? Weißt du, ob er alle drei Spiele angefangen hat? Weil ich glaube, dass Ken-Matchups generell immer sehr, sehr gut ist, wenn Ken einfach als Zweiter startet.
Also ich weiß, dass er im letzten, glaube ich, nicht. Ich meine doch, im letzten hat er angefangen. Die anderen zwei weiß ich nicht, weil die hat man nicht gesehen. Die wurden
genau,
fast
die
nicht
gestreamt. Ne?
Weil es war nur die obere Seite. Über DSG, also über den zweiten Finalisten, der ja bis dorthin ungeschlagen war. Der hat nur im Finale verloren. Und die Frozen-Liste, die Fiora-Liste. Was soll ich dazu sagen? Er hat gesagt, Aurora ist nicht das Wichtige bei ihm. Aurora ist nur ein Überraschungseffekt. So hat
das ist
der
Plan B oder Plan C, genau.
Weil bei ihm geht es um Herald. Er spielt Herald aus. Wenn er sticken bleibt, alles fein, hat er ein Zusatzding. Wenn er removed werden sollte, spielt er Sacrifice. Sacrifice den und spielt er für eine andere Unit aus. Damit hat der Gegner einfach bezahlt für nichts. Und er spielt eine andere einen anderen Mob aus, sag ich mal. Im ersten Fall hat er Ding ausgespielt, hat er Herald ausgespielt und hat dann einfach drei Units geschossen oder zwei, je nachdem, wie viel das er konnte. Heißt, er hat einen Plus gehabt dadurch, einfach nur zu sagen, okay, du willst was machen? Kein Problem. Ich sacrifice meine Unit, weil die ist eigentlich nur da, um eine teurere Unit zu spielen.
Ja, das ist halt super grindy, das Deck, und das fand ich so beeindruckend, dass es einfach ein Deck gibt, was diese zwei, drei Rasas einfach beantworten kann, ohne wirklich zu schwitzen. Das hat mich sehr beeindruckt, wie handelbar Ken in diesem Matchup aussah.
Ja, und auch so, wie er es gespielt hat. Also der Frozen, muss ich wirklich zugeben, der weiß ganz genau, was er macht. Er hat die Highrooms drin, dass er nicht derampen muss. Er hat die Poppies drin im Main Deck, dass er einfach was zum Acceleraten hat, wenn er wirklich was braucht.
Ja, und die Möglichkeiten und, hat, nicht zu vergessen, das Equipment hier, diesen komischen Stuff, diesen Hurling Stuff.
Ja, den Highroom wieder auszurüsten, ja. Und dann hat er trotzdem aber immer noch Rampage und Challenge drin, dass er im Notfall was töten kann. Und wenn das alles nicht hilft, hat er noch einen Harness Dragon auch, dass er einfach immer noch was schießen kann, selbst wenn er keinen Elder hat.
Das ist so beeindruckend, dieses Deck.
Er hat eigentlich alles drin, was man braucht, und hat aber auch im Notfall noch, weil das sieht man nicht im Main, er hat die 4-Cost, die Victorious Fiora muss er im Sideboard gehabt haben, die hat er dann einfach gespielt, wenn er, ich glaube, first gegangen ist. Dass er dann einfach noch eine 4-Might-Unit hatte, die er mit Hellroom equippen konnte. Dadurch wurde sie mighty. Er hat wieder gerampt. Das heißt, er hat einen Ramp gehabt, obwohl er nichts bezahlen musste. Und dann kommt man auch schnell auf die Runen, um den Herald auszuspielen.
Und man ist halt stark genug, um kurz mit dir zu die Power 5 zu reden. Die Power 5 ist halt der Knackpunkt gegen Ken, weil dann bist du stärker als eigentlich alles an seinen Units. Mit Ausnahme von Rasa. Du kommst über die Kens rüber, über die anderen Units, die nicht relevant sind. Weil die alle zwei haben. Aber du kommst halt vor allem über zwei Drittel der Ken-Units drüber. Und damit muss Ken halt immer wieder reconquern. Und das kannst du halt einfach verhindern mit einem Sacrifice, mit Pump-Spills, mit einer zweiten Unit, die du hinterherlegst. Oder halt über Sacrifice deine Unit nicht ineffektiv verlierst. Also du hast einfach extrem viele Antworten gegen dieses Ken-Package einfach. Gegen dieses grindy Ken-Package. Du bist einfach noch grindier. Das fand ich einfach sehr cool.
Ja, und das ist halt schon sehr stark. Und dann hat er es natürlich auch jetzt gewonnen, also das Game nicht, aber er hat sonst viele Runden gewonnen, weil Top 8 ist ja auch eine Sache, der hat zwei Loses gehabt, 11-2, das war auch der einzige 11-2er, der reingerutscht ist, der Rest stand alles 11-1-1 und 12-0-1, heißt, es gab sonst keinen anderen, der reingerutscht ist in diese Top 8 und da muss man wirklich sagen, mich freut's, dass wir dann noch einen anderen Champion hatten, außer Kennen und wie. Ich hätte ihm gegönnt, dass es gewinnt, aber leider hat man im letzten Game schon, wie er gespielt hat, gesehen, der Card Draw war einfach kurz und bündig schlecht. Und Kennen hat halt einfach Ride the Wind into Kennens Champion, der hat das nächste geconquert, hat wieder Ride the Wind aus Flow aus dem Flash gespielt, hat dann auf Deck geflowt, ist wieder zurückgegangen in die Base, hat doch das Deck das nächste Ride the Wind gesehen und da kannst du nichts machen mit diesem Tempo. Und danach hat er so viel im Trash gehabt mit Lightning Rush und alles, was er sonst noch spielen konnte.
Das war einfach, dass es einfach zu schnell ist, weil das ist immer noch ein Deck, was große, schwere Units spielt oder hoch ist. Das heißt, das Deck ist halt nicht schnell. Und wenn Ken dann einfach vom Tempo her so wegrennt, klar, du kannst outgrinden, aber wenn der Gegner bis dahin 8 Punkte hat, bevor du anfängst, ihn zu outgrinden, hast du trotzdem verloren. Das ist halt die Schwäche. Und das ist halt leider in Game 3, glaube ich, auf jeden Fall passiert. In Game 1 oder ich weiß gar nicht, hat das erste, jetzt glaube ich, das erste verloren. Auch, aber es war halt einfach trotzdem, unabhängig davon, guckt es euch an, es lohnt sich. Es war ein schönes Spiel.
Ja. Es lohnt sich schon sehr und ich muss auch wirklich sagen, jetzt sieht man halt einfach, die Meta hat geschiftet. Die Canons haben adaptiert von Barcelona zu Singapur, dass sie aufpassen müssen wegen den Cardox. Aber genauso haben die anderen Decks auch adaptiert, zu sagen, okay, Canon geht nicht mehr auf dieses große Endgame-Swing, sondern auf sehr, sehr schnellen Spiel. Also Canon will am besten gefühlt innerhalb von 3 Zügen oder innerhalb von 4 Zügen 2, 4, 6, 8 machen und fertig.
Ja.
Der will nicht mehr dieses Long-Game spielen, dass er irgendwann Baron raushaut und gut ist, sondern er versucht mit so wenig Runen wie möglich, so schnell wie möglich dorthin zu kommen, wo er will.
Ja.
Und
war das konnte der alte Ken ja auch. Er hat halt nur, der jetzige Ken hat jetzt nur weniger Backup-Plan, weil sie hat kein Baron, kein Harrowing, dieses, glaube ich, Reanimate. Kann mehr spielen. Dafür haben sie ja davon noch zwei Karten reingebracht, die noch ein bisschen mehr Tempo reinkriegen. Dass du halt nicht, weil dieses Midgame ist halt sehr schwach, weil verhältnismäßig schwach von Ken, weil es halt nicht gegen Rengars, nicht gegen Elder Dragon ist vielleicht schlecht, aber dieser 7, 8, 9 Mild-Units hat halt Ken durchaus Probleme mit. Und so ein One-Off-Baron, ja, er kann mal helfen, aber er funktioniert halt so lange, bis die Gegner adaptieren und das haben sie für Singapur gemacht. Und deswegen war dann der Read von Ken wieder vollkommen richtig. Wir packen unsere Bombe raus, die wird uns eh nur geklaut, die wird uns einfach oder wieder recycelt oder gebanished oder was auch immer. Hier, Acceptable Losses, Mainboard und Buddy Decks habe ich auch schon gesehen. Also da war der Read halt so smart im Durchschnitt. Also ich habe jetzt nicht alle Listen gesehen, aber von denen, die ich gesehen habe, dass sie ja gesagt haben, wir versuchen einfach noch schneller zu sein, dass die Midrange-Decks sich nicht aufbauen können, sondern dass wir sie so permanent unter Druck setzen können, dass die ihre Card-Value nicht ausspielen können, weil sie 1-1 oder 2-1 gegen uns traden müssen. Und damit profitieren wir. Und das war der Read. Und deswegen ist das Deck halt immer noch stark, weil Chaos hat halt so eine Card-Selection, dass man sich halt so Gameplay-Shifts und so ein Tempo halt einfach leisten kann, weil man halt Units billig aufs Board kriegt mit Rasa.
Ja, und das ist es halt. Aber, wie man sieht, gegen was hat Lila Probleme? Gegen Grün, weil Grün einfach sagt, Defy und du machst kein Right to Win.
Oder Not So Fast gegen Starcross, genau.
Ja, Not So Fast gegen Starcross, Not So Fast gegen Rebuke. Ich weiß nicht, ob du das eine Game gesehen hast, weil die haben vom Halbfinale, Gorka hätte theoretisch, wenn der Gegner eine andere Line gespielt hat, nicht im Finale gestanden und wir hätten einen Ken and Mirror Match gehabt.
Ja, genauso gab es eine Line im Finale, im Game 3. Ich will jetzt nicht spoilern, ist relativ, wir haben ja schon gesagt, wer gewonnen hat.
Ja.
Gab es ja auch eine Line, wo halt ein Starcross gefangen wurde, weil der Gegner, der Ken, effizient, huneffizient spielen wollte und das hat ihm das Spiel verloren. Er hat einfach eine effiziente Line spielen wollen und Not So Fast hat unterm Strich dann einen Starcross, was halt zweitrangig relevant war, so gefangen, dass Ken hat keinen Sieg mehr, keine Möglichkeit hatte mehr zu gewinnen. Hätte Ken da ein bisschen ineffizienter gespielt, hätte auch Akali verlieren können. Also es war ein super spannendes Finale auch. Aber auch da, wie im Halbfinale auch, und das ist halt diese Komplexität, die ich aktuell so genieße an diesem Spiel. Du hast halt Lines, die sind unfassbar effektiv und unfassbar effizient und der Gegner muss halt versuchen, diese Lines zu brechen. Wenn er sie bricht, hast du den kürzeren gezogen. Wenn du jetzt aber wiederum das antizipierst und andersrum spielst, hast du wieder die Hose an in dem Matchup. Das ist einfach unfassbar schön, wie vielseitig das Spiel mittlerweile geworden ist.
Ja, weiß ich. Hast du dieses Halbfinale gesehen, das letzte Play?
Leider nicht, nein. Da war ich noch auch unterwegs.
Also, kurz und bündig erklärt. Let's play. Hecarim liegt auf dem Feld. Akali hat eine Kahnkarte.
Kurz, Hecarim ist Rasa, ne?
Ja, Rasa, sorry.
Okay.
ja, ich nenne ihn Hecarim mittlerweile. Also
der erste Hecarim schon mal geteamt, genau.
Ja, also Rasa liegt auf dem Battlefield. Er hat einen Heron und hat einen Sword equipped, einen Longsword. Und läuft mit dem rein. Der Gegner, Kennen, hat 3 Runen offen. Auf der Hand hatte er ein Ride the Wind, eine Zweitrupp-Unit und ein Rebuke. Was spielst du? Und in der Base hast du ein Kennen. Was spielst du jetzt als Kennen? Spielst du das Rebuke oder spielst du das Right to Win?
Es ist halt immer so schön, im Nachhinein zu sagen, was smarter gewesen wäre. Am Strich ist es in der Situation eine 50-50-Entscheidung.
Es ist
und ich hätte wahrscheinlich auch das Rebuke gespielt, aber es sagt genau das ist halt anfälliger gegen Not So Fast und Counterspells.
So, er hat eine Karte auf der Hand. Er hat ein Not So Fast auf der Hand. Wenn er
und
Right
dann
the
ist
Wind
natürlich
spielt,
klar, wenn man eine Idee hat, dass es Not So Fast sein könnte, ist Right the Wind immer schon, das weiß man ja nicht.
Also witzigerweise,
ist er verloren.
Witzigerweise hat Boha den Trash angeguckt und hat gesehen, dass schon zwei Defies im Trash liegen. Wie hoch ist die Chance, dass er das dritte Defy auf der Hand hat?
Ja, den dritten Counter-Spell Not So Fast, genau.
Ja,
das
gut,
ist halt das Ding. Es ist halt, er hat ja geguckt, was ist wahrscheinlicher? Hat er ein Defy? Dann ist es das Rebuke-Play oder ist es Not So Fast? Dann ist es das andere Play.
Ja, aber wenn
zwei Defies im Trash liegen. Er hat aber das 50-50 verloren, ja.
Ja, aber ich sag mal so, grundlegend, wenn du die Information hast, es liegen zwei Defies im Trash. Und klar, der könnte noch ein Passspiel haben, der könnte noch ein Guard spielen, das hat er auch gespielt. Das könnte er theoretisch auch in der Hand haben. Weil wenn er sich dann auf 11 pumpt, kommt er auch drüber. Er hat halt das Risiko genommen und das war das große Problem. Und das war ein 50-50. Ansonsten hätte er nämlich Right the Wind machen können, Cannon rein, Rasa hat 6, Cannon hat 4, heißt du bist auf 10 Might, gegen 9 Might, du würdest gewinnen. Wenn aber er ein Pumpspiel auf der Hand hat, gewinnt natürlich dann der andere. Und das ist halt genau dieses Problem, was dann entsteht.
Ja, und das ist halt genau diese Schwierigkeit. Du musst halt so ein bisschen gucken, blufft der Gegner oder welche Antwort hat er? Und dann ist es unterm Strich in dem Falle jetzt vor allem, als bestes Beispiel, ist es reine Spekulation, reines Glücksspiel. Entweder hat er Lösung A, dann ist dein Weg B besser oder andersrum. Aber es ist im Nachhinein super einfach zu sagen, das wäre doch eine saubere Line gewesen, aber das siehst du in dem Zeitpunkt ja nicht.
Ja, das sieht er
nicht. Ein Statistisch hat er gesagt, jupp, das Deck hat noch ein Not So Fast, ein Defy und ein Pumpspell. Und dann ist natürlich logischerweise das Rebuke besser, weil die Chance halb so groß ist, dass er die Antwort hat. Aber
es war halt unglücklich, gar. Aber es passiert. Und was soll man sagen? Er hat das Finale jetzt auch noch geholt, deswegen Glückwunsch an Akali. Das heißt, das zweite große Regional geht an Akali und das erste.
Und es geht vor allem nicht an Kennen. Das ist das Beste daran. Das
heißt, wir haben zweimal Calm, die ein Regional gewonnen haben.
Ich glaube, wir haben jetzt 4 Turniere in Folge, wo Kennen im Finale war. 4 große Turniere, wo Kennen im Finale war und jedes Mal Zweiter geworden ist, wenn ich es richtig gelesen habe.
Ja, das ist natürlich schön für die Kennen-Halter, schade für die Kennen-Spieler, aber was wollen wir machen?
Ja, aber das heißt ja trotzdem nicht. Jedes Mal, in jedem Turnier, was ich gesehen habe, war Kennen Hälfte der Top 8. Also es ist jetzt einfach nur, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Ken mal sein Turnier gewinnt. Und das hat es durchaus auch verdient. Also da brauchen wir jetzt auch nichts schlecht reden. Und auch wenn, ich mag Ken nicht hier und her, auch Ken hat es mal verdient, jetzt die nächsten 2, 3 Turniere einfach mal zu gewinnen, weil das Deck ist unfassbar cool. Und es ist unfassbar stark. Aber es ist halt Chaos und viele Leute mögen halt Chaos nicht.
Er wird definitiv was gewinnen. Also
ich werde ihn auch noch ein bisschen spielen, das Set. Ich werde ihn auch noch ein bisschen ausprobieren. Ich werde das nächste Skirmish Rengar spielen, auch wenn ich absolut überhaupt nicht in der Lage bin, Midrange zu spielen. Vielleicht sollte ich einfach kennen, ich will Leute einfach an die Wand rennen. Ich glaube, Aggro spielen kann ich einfach besser. Aber
ich werde vielleicht Akali bauen. Mal gucken. Ich mag Akali, ich habe sie wieder disassembled. Oder ich werde einfach weiter meine
Ich bin nicht der größte Fan von Akali Vogel, weil das ist einfach nur, ich spiele halt meine beiden Domains und die besten Karten aus den Domains und nicht um meine Legend rum. Da fehlt mir so ein bisschen Flavor irgendwo.
Ja,
aber es ist offensichtlich ein kompetitiv sehr starkes Deck und es funktioniert. Also warum sollte man es sich auch mal selbst ausprobieren?
Genau, so ist es. Mal gut, jetzt dann sind wir ja soweit durch mit den ganzen Regionals. Wie gesagt, nochmal Glückwunsch an die Akali, an Gotcha. Schön gespielt, hat mich gefreut. Jetzt gehen wir zu einer kleinen anderen Sache. Und zwar, ein neues Merch-Drawing ist angekündigt worden, weil es hat einige gegeben, die haben im ersten Drawing nichts bekommen. Es ist eine neue Website angekündigt worden, das war ja intern schon ein bisschen bekannt, dass dieses UVS bzw. KDIO Website weggeht. Und dann als drittes natürlich Korea. Endlich Korea, in Anführungsstrichen, ich weiß nicht, ob man endlich sagen sollte. Sie kriegen auch noch eine eigene Overnumbered und eine eigene Promo in Korea. Der Yasuo sieht ultra schön aus. Ich finde das Artwork wirklich sehr schön. Den kriegt man auch nur, wenn man zu Release-Events dort geht. Das kommt da in 2 Wochen. Dann kriegt man den. Und die Ari Overnumbered, das ist eine, ja, wie soll ich sagen, eine reine Gelddruckmaschine, weil das ist eine exklusive ARRI Overnumber Leaderkarte, die man nur dort in Korea ziehen kann, in Koreanisch. Und was soll man drüber sagen? Die kriegen auch ein TGE-Simo wieder, bitte?
Die haben mir gerade die ARRI angeguckt, die ist wunderschön, ja. Aber das ist halt das Ding, man braucht halt so ein Aushängeschild, so, das ist der höchste, den ihr haben könnt. Ich weiß, ihr mögt unsere IP, aber hier habt ihr nochmal so ein Teufelchen und quasi das, was eh schon gespielt wird. Um die eigene Sprache, ich weiß nicht, ob es in Korea schon gespielt wird, ehrlich gesagt, aber es gibt wahrscheinlich viele Leute, die es einfach schon so spielen. Aber die eigene Sprache zu bewerben und da einen Markt aufzukriegen, muss man natürlich erstmal mit einem großen Kanonenschlag in den Markt reinkommen. Und ich glaube, so Promos oder so Knaller, wenn es dazu gute Events kommen oder große Messen, da fangen sie jetzt ja mit an, sind sie, glaube ich, schon drauf, wenn ich es habe, richtig habe, ist einfach die beste Möglichkeit zu sagen, hier, wir sind da, wir haben Bock, wir können was, guckt uns an. Und weil so ein Silent Launch in so einer Größe funktioniert nicht. Nicht bei der Menge an TCGs, die aktuell groß sind.
Das ist wahr, aber das machen sie auch gut so, meines Erachtens. Ja. Deswegen, 18. September gibt es dann koreanische Karten. Natürlich werden einige versuchen, auch hier in Europa an die Displays zu kommen, weil natürlich diese Overnumbered ARRI von jedem ein bisschen geliebt wird, einfach nur als Sammelobjekt, weil Korea hat ja schon ihr großes Sammelobjekt bekommen mit den T1-Boxen, die ja ziemlich schnell alle weg waren und jetzt mit, nennen wir es mal, etwas horrenden Preisen im Internet von A nach B gehen.
Ist absolut krank.
Und ich denke auch, die ARRI wird irgendwo, wenn man sie hat, irgendwo in die horrenden Preise gehen. Es ist eine Overnumber.
In Europa auf jeden Fall.
Das sind. Aber
ja. In Korea werden sie Preise haben wie unsere ARRI hier. Zu Origin-Zeiten, wohlgemerkt. Ich weiß gar nicht, kriegen sie alle direkt alle Sets oder kriegen sie eine Origin?
Die kriegen eine Origin.
Erstmal nur wie Frankreich, ne? Wie die französische
genau.
Sprache, ne? Und dann wird halt dann die ARRI wahrscheinlich den Preis haben wie unsere aktuelle ARRI. Also, keine Ahnung. Teuer, aber halt. Jetzt nicht, das wird die teuerste Karte Driftborn überhaupt. Also sie wird gut vierstellig werden, wenn man es auf Euro umrechnet, aber sie wird jetzt nicht, keine Ahnung, den Markt komplett kaputt machen.
Ich hoffe es mal nicht.
Nee, ich gehe nicht davon aus. Und selbst wenn, das ist für Sammler und für uns als normalen Spieler, ist es eh nicht relevant, darüber zu reden.
Ja.
Wir reden und nicht über Karten, die 5000 Euro kosten, die spielen wir eh nicht.
Das ist wahr. Wir kriegen jetzt auch wieder Ding, wir kriegen auch wieder ein Drawing für Vendetta-Displays. Zu einem relativ normalen Preis, 130 Euro plus Shipping.
Ja, UVP halt, ne?
Ja, UVP. Gibt wieder Drawing, kann sich anmelden. Ich meine, das müsste sogar nächste Woche irgendwann sein.
Also am Mittwoch ist das, glaube ich.
Von 8 bis zum 10. Also von
Donnerstag. Donnerstag bis Samstag.
Von 8 bis zum 10. kannst du dich anmelden. Vom 8. September bis zum 10. September. Und dann ab 14. September hast du 24 Stunden Zeit, das zu sagen, aber. Ich sag mal, in Europa holen sich nur noch welche Displays, die dann was rippen wollen, weil die meisten haben ihren Kartenstandard eigentlich erreicht in diesem Set.
Ja, aber
also
rippen macht auch Spaß.
Das macht Spaß.
Und
rippen
ist auch ganz
dagegen.
Wichtig für Leute, die halt auch sagen, ich kaufe keine auch nur einzelne Karten. Dafür ist es ganz wichtig, dass Leute sich Booster kaufen, weil irgendjemand muss die Karten ja auch verkaufen, die man sich kaufen möchte. Und Karten aufreißen, Boxen aufreißen, macht mir einfach halt auch viel zu viel Spaß.
Ich würde auch gerne mehr aufmachen, aber... Ja. Das Geld ist leider das Problem, das würde ich auch mehr aufmachen.
Ja. Ja.
Und
ich krieg die Woche noch ein Origin-Display, das habe ich zum UVP bekommen, da freue ich mich noch sehr drauf, oder für einen sehr fairen Preis, nicht UVP, ich habe 170 Euro bezahlt, aber da freue ich mich drauf. Das wird auch
da
schön aufgerissen.
Ja, dann hoffen wir mal, dass du die Adi ziehst.
Irgendwas Schönes reicht mir. Auch noch eine vierte Aura.
Ja. Einfach nur zum Aushängen um den Hals, wie
bis nee, ich habe ja meinen Cube. Ich habe ja meinen Cube und ich hätte dazu gerne noch ein Playset.
Ah, okay.
Jetzt mit einigen Epic aus dem Set. Ein paar Falling Stars.
Also, habt ihr gehört?
Ein paar Origin Staple, weil ich da nur dreimal habe.
Habt ihr gehört? Leon braucht noch ein paar Auroras. Schickt sie ihm gerne zu.
Ja. Ich möchte noch die Möglichkeit nochmal draufschreiben, dann bin ich glücklich.
14. September. Wir kriegen eine neue Online-Seite für Events. Wir gehen weg von KDO. Ich bin happy drüber, weil KDO war langsam, hat geleckt. Ich musste es teilweise auf dem Handy machen, weil auf dem Handy war es dreimal schneller wie auf dem PC. Es war ganz schlimm. Vor allem ganz am Anfang sind teilweise KDO ist einfach offline gegangen, nicht mehr richtig funktioniert. Man hat dann Pairings manuell machen müssen und alles drum und dran. Wir brauchen
einige
nur
Leute
noch
haben sich einfach vom System aus getroppt, obwohl sie spielen wollten, und haben einfach einen Loose bekommen, obwohl sie eigentlich hätten noch ein Match hätten spielen sollen.
Also ich bin auch sehr froh und ich bin vor allem, ich bin gespannt, ob wir es schaffen, das in der App zu bekommen, damit man das lieber immer über den Browser machen muss. Aber das ist Zukunftsmusik. Das ist immer noch Wunschdenken meiner Seite.
Also man sieht ja schon einen kleinen Teaser auf der Runner-Seite, dass der auch endlich für die Handy-Apps angepasste Seiten haben, also für die Handys an sich, dass es dann auch schön alles angezeigt wird, die Games, die Events, alles drum und dran. Und man muss keine Accounts mehr linken. Man nutzt nur noch seinen Riot-Account. Das ist eigentlich schon die Guilty Pleasure dazu zu sagen, okay, ich nutze Riot Mobile. Die haben eine App. Die müssen es nur einbauen in diese App. Und dann können wir alles über eine App machen.
Das finde ich gut. Oder zumindest mal zu sagen, wir haben doch unsere Riot-ID. Warum musste man sich bei UVS noch einen neuen Account machen?
Ja.
Das habe ich. Oder musste man das doch irgendwie verknüpfen? Das war super nervig.
Das haben auch viele nicht hinbekommen.
Und jetzt zu sagen, wir machen es über die Riot-ID, das macht vielleicht sogar Drawings in Zukunft oder generell auch Tracking über für Drawings deutlich einfacher. Weil jetzt können wir einfach über die Riot-ID, über die wir auch den Merch oder die Karten bestellen, die wir wollen, die wir aufreißen wollen, geguckt werden, spielen wir aktiv Events. Vielleicht hilft das beim Drawing. Ich weiß es nicht, aber ich würde es mir wünschen.
Ich hoffe es auch, aber so ist es. Und da muss ich wirklich sagen, ich freue mich draus. Und da reden wir dann, denke ich mal, das nächste Mal auch noch drüber. Weil bis dorthin ist es dann online, das ganze System. Da haben wir vielleicht auch schon den nächsten Night Intos. Und da können wir mehr über diese ganzen neuen Systeme sprechen. Weil ich vielleicht dann auch als Touch ein bisschen mehr Hintergrund kriege. Mal gucken. Wenn das der Fall ist, dann kann ich euch ein bisschen mehr dazu sagen. Und ja. Wir werden jetzt dann in eins der letzten großen Segmente gehen und zwar Stuttgart nochmal ansprechen, weil es ist bald. Wir sind jetzt im September, wir reden von November, es sind 2 Monate bis dorthin. Ich weiß nicht, ob es noch ein großes, also Regional gibt es glaube ich nichts Großes mehr. Oder zumindest
wir haben in drei, wir haben noch eins. Wir haben in 3 Wochen noch.
Ach, LA, okay. Aber bei uns ist kein großes Regional mehr. Also es ist noch ein Regional vorher.
Genau.
Also ein Regional haben wir vorher noch. Und nach diesem Regional wird es dann Richtung Radiance gehen und dann natürlich Richtung Stuttgart, wo ich dann auch sehr gespannt bin, weil wir haben dann einfach eine Radiance-Veröffentlichung, wo dann auch gespielt wird in Stuttgart. Und das ist halt sehr interessant.
Das war eine Woche nach 2 Wochen nach Drop von einem Set, ne?
Ja, genau so.
Ich habe immer noch nicht rausgefunden, ob es für Stuttgart einfach Tickets gibt, um Side-Events zu spielen. Da hätte ich mich richtig Bock drauf.
Teaser von meiner Seite, es wird Side-Events geben und es wird Ding geben. Weil ich habe da
ja,
vielleicht...
Ja, dann muss ich dann schauen, dass ich irgendwie versuche, ein Ticket zu bekommen. Und dann kann man sich da vielleicht einmal treffen.
Ja, es wird dann kommen... Und ich denke, ein Vögelchen hat mir da auf der Gamescom was gezwittert, gesagt, dass es Gäste-Events geben wird und auch Side-Events und Tickets und alles drum und dran. Und das ist eine relativ bestätigte Quelle. Nehmen wir es mal so.
Okay, dann kann ich ja weiter hoffen.
Ja.
Dann muss ich versuchen, wird das wieder nicht so. Ich habe es jetzt bei jedem Region ist verpasst, Tickets zu kommen, weil ich habe nicht mitbekommen, ob das Tickets in Verkauf gegangen sind. Vielleicht kriege ich das Feuer ja mal mit. Genau, da kauft mir direkt eins mit, wie auch immer. Genau.
Ja, nee, da gucken wir, dass wir jeder von uns Tickets kriegt, dass wir dort sind, dass wir vielleicht vor Ort sind. Ich hätte auch Lust, hinzukommen.
Ja, und sei es auch nur als Zuschauer. Ich setze mich da heute und gucke 6 Stunden den Stream an. Ich habe da überhaupt kein Problem. Ich habe einfach Bock drauf. Bock mal, das Spiel in der großen Halle zu erleben und zuzugucken.
Ja, wir haben ja auch
die einfach tausendmal besser sind als ich.
Weil im Notfall, wenn ich nach Hause fahren musste, das für mich 2 Stunden, bin ich vollkommen fein mit. Also, da kann ich auch mal den ganzen Tag gechillt dort verbringen.
Ich schon mal, weil es von mir aus ist. Ich glaube, ich habe 4 Stunden oder so. Aber
das ist ein bisschen weiter, aber es geht. Stuttgart
ja,
ist
3 gut. 3 Stunden ist ja auch wirklich geschenkt. Das geht ja fit.
Ja, das ist also da freue ich mich auch schon drauf. Radiance, wir warten natürlich jetzt noch, bis ein bisschen mehr veröffentlicht wird. Weil momentan wissen wir noch nicht.
Das Season fängt, glaube ich, in 3 oder 4 Wochen auch an, ne?
Ja, heißt, wir haben nochmal wahrscheinlich einen Podcast ohne Spoiler und danach geht Podcast wieder voll los mit Spoiler-Season. Wir reden über die neuen Legends, wir reden über die neuen Karten, die wir wissen. Da bin ich
über
sehr gespannt
drauf. Über neue Deck-Ideen, die wir haben, genau, da habe ich richtig Bock drauf.
Ja, und dann war das eigentlich schon nur ein kleiner Ausblick, aber es muss ja immer nicht so groß sein. Was ich noch ankündigen kann, ist morgen, also heute, wenn ihr das hört, heute Abend machen wir eine große, einfach mal von uns aus eine große Meta-Liste. Leon und ich packen uns zusammen, vielleicht kommt Tenshi auch dazu und machen eine große Meta-Tierlist über alle Champions, wo wir sie ranken, wieso wir sie dort ranken. Und wir laden alle herzlich dazu ein, mit dabei zu sein. und auch ihren Senf dazu zu geben und ihre Erklärungen, wieso sie denken, dass Jinx doch in S-Tier ist, weil sie mit den Spiderlingen einfach zu stark ist oder wieso
oder warum ich Irelia nicht in meine Top 5 packe, genau. Habe ich auch eine nette Diskussion gehabt.
Ja.
Naja, also aber eine sehr konstruktive Diskussion, don't get me wrong.
Ja. Und dann natürlich, wie du es vorher schon angesprochen hast, unser wichtigstes und natürlich jetzt auch das letzte Segment des Podcasts, die schlechteste Entscheidung deiner letzten Zeit, sagen wir deiner letzten 4 Wochen. Was war die schlechteste Entscheidung?
Also, man könnte jetzt doof sagen und sagen, ich habe zu wenig Riftbond gespielt. Habe ich vermutlich auch, weil ich habe irgendwie kaum Zeit gehabt. Ich habe ein bisschen online wieder gespielt. Und ich habe, glaube ich, 2 Nexus Knights mit Jace gespielt. Die habe ich auch extrem viel Spaß dran gehabt. Und ich weiß auch noch nicht, ob es meine beste oder meine schlechteste Entscheidung war, mal mein Deck zu wechseln. Weil jetzt spiele ich wieder Rengar und bin noch schlechter als vorher. Also vielleicht war es die schlechteste Entscheidung, wieder zurück zu meinem Lieblingsdeck zu wechseln oder die schlechteste Entscheidung, von meinem Lieblingsdeck wegzuwechseln. Aber eins von beiden war auf jeden Fall nicht optimal.
Okay. Ja, also was soll ich sagen? Von meiner schlechtesten Entscheidung der letzten Zeit war wahrscheinlich das Unterschätzen, wie voll das teilweise die Gamescom war. Ich war ja auf der Gamescom 3 Tage lang, ich bin einiges unterwegs gewesen und habe mir am 2. und 3. Tag gedacht, ja, man hatte noch ein bisschen Zeit zum Weitergucken. Ich habe an Donnerstag und Freitag nichts mehr von den großen Hallen gesehen. Es war alles einfach nur noch voll. Man konnte sich keine Games mehr angucken, weil es hat einfach keine Lust gemacht, drauf hinzugehen. Und wenn ich Riftbound beisagen muss, weiß ich gar nicht, ob ich da eine große, schlechte Entscheidung hatte. Weil ich persönlich sagen muss, seitdem ich jetzt wieder wegspiele, fühlt sich für mich das ganze Gameplay wieder besser an. Dadurch, dass ich ins Skirmish gewonnen habe.
Kommt deine schlechte Entscheidung noch, indem du auf Akali wechselst wahrscheinlich, ne?
Es kann natürlich sein. Wir müssen mal gucken, ob das wirklich so gut ist oder nicht. Aber das sehen wir ja. Ihr könnt uns gerne auch mal eure schlechte Entscheidungen schreiben. Ich bin sehr gespannt in den Shownotes oder in den Kommentaren oder uns privat. Habt ihr schlechte Entscheidungen gehabt oder seid ihr mit irgendwas nicht einverstanden von unseren Aussagen? Schreibt uns, diskutiert gern drüber. Ich bin da sehr gespannt drum. Ansonsten von meiner Seite sage ich herzlichen Dank für die Folge, Leon. Es hat wieder Spaß gemacht. Heute mal ein bisschen kürzer und zu der Zeit, wie wir sie eigentlich normal halten wollen, immer so um 1 Stunde rum. Es war viel dabei. Wir haben über die Regionals nochmal gequatscht. Jetzt über das gerade Regional, was vorbeigegangen ist. Es ist nicht so viel die letzten 2 Wochen passiert. Klar, ich war ein bisschen unterwegs, habe kaum was gespielt. Leon hat kaum gespielt. Wir haben momentan noch nicht so viel Riftbond in letzter Zeit gespielt, aber es kommt wieder mehr. Wir kriegen wieder mehr Themen zusammen. Es wird wieder mehr Meta geben und da habe ich richtig Lust drauf.
Gerade auf die Spoilers habe ich richtig Bock und auf die Tierliste.
Ich auch. Ich auch.
Ich
auch.
Er kommt heute Abend vorbei. Morgen ist relativ, kommt Montagsabend, kommt heute Abend vorbei. Genau. Wir zocken online montags. Heute, am Tag des Erscheins, machen wir eine schöne Tierliste mit euch, wo wir einfach mal jede einzelne Legends, vielleicht uns mal Decks angucken oder unseren Senf dazugeben. Aber eine schöne, komplexe Liste machen und zu gucken, ob da jeder zufrieden mit ist. Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht, weil jeder über andere Gedanken hat, aber das sehen wir dann. Ja. Hat mich gefreut. Von mir noch einen schönen Tag. Wir hören uns später im Monday Inn. Tschüss.
Ciao. Oh.